Auch von meiner Seite aus einen schönen guten Morgen. Für den heutigen dritten Advent ist ein Predigttext vorgeschlagen aus dem Römerbrief, aus dem 15. Kapitel, die Verse 4 bis 13. Also Römer 15, 4 bis 13. Paulus schreibt: Denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Tröstung der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Tröstung aber gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zur Gottes Herrlichkeit. Denn ich sage, dass Christus Jesus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißung der Väter zu bestätigen, damit die Nationen aber Gott verherrlichen möchten, um der Begnadigung willen, wie geschrieben steht: Darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinen Namen Lob singen. Und wiederum sagt er: Seid fröhlich, ihr Nationen, mit seinem Volk. Wiederum steht: Lobt den Herrn, alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen. Und wiederum sagt Jesaja: Es wird sein, die Wurzel Isais, und der aufsteht, über die Nationen zu herrschen, auf den werden die Nationen hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ende der 1940er Jahre erschien ein Buch des deutschen neomarxistischen Philosophen Ernst Bloch in deutscher Sprache mit dem Titel Das Prinzip Hoffnung. Und in dem Vorwort heißt es: Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wohin gehen wir? Was erwarten wir? Was erwartet uns? Viele fühlen sich nur als verwirrt. Der Boden wankt. Sie wissen nicht, warum und von was. Dieser ihr Zustand ist Angst. Wird er bestimmter, so ist er Furcht. Es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen, die in das Gelingen verliebt ist, statt ins Scheitern. Das schreibt ein neomarxistischer Philosoph. Was erwarten wir? Was erwartet uns? Viele fühlen sich nur als verwirrt. Der Boden wankt. Sie wissen nicht, warum und von was. Dieser ihr Zustand ist Angst. Wird er bestimmter, so ist er Furcht. Ja, es hat mich erstaunt, dass der Philosoph hier gleich am Anfang seines bekanntesten Werkes eigentlich die Grundfragen des menschlichen Lebens aufwirft und stellt und dann aber auch gleich zugibt, dass die Menschen Angst und Furcht haben. Und der Philosoph fordert dann nach dieser Zustandsbeschreibung, die er gibt, auf, das Hoffen zu lernen, die, wie er sagt, in das Gelingen verliebt ist, statt ins Scheitern. Stellen sich nicht bei diesen Zeilen gleich mehrere Fragen an die Ausführungen, die Ernst Bloch gibt? Ja, wie soll gelernt werden? Und wer garantiert, dass das Hoffen und das Lernen überhaupt gelingen? Was ist, wenn es nicht gelingt, trotz aller meiner Bemühungen? Und überhaupt, worauf und was sollen wir hoffen? Es bleiben also viele Fragen offen. Ist das nicht, was er schreibt, ein vages und ins Blaue hinein hoffen? Ins Blaue hinein, so wie man das so landläufig sagt? Ein Hoffen, das doch eigentlich gar kein Ziel hat. Wird uns von dem Philosophen nur eine bloße Utopie angeboten? Was erwartet uns? Diese Frage ist ebenfalls ein Thema der Schriftlesung von heute Morgen gewesen. Was erwartet uns? Und die Schriftlesung aus dem Lukas-Evangelium sagt ja ganz deutlich, sie spricht auch von Furcht und Erwartung der zukünftigen Dinge, von Angst und Ratlosigkeit der Nationen. Was wird kommen? Sicherlich, der Evangelist Lukas hatte besonders das jüdische Volk damals im Blick, das damals ja unter der römischen Besatzung schrecklich zu leiden hatte. Und die Zerstörung des Tempels in Jerusalem war gerade mal vor einem Jahrzehnt geschehen. Die Katastrophe. Was wird kommen? Aber haben wir nicht heute auch den Eindruck, dass wir wieder an einem Wendepunkt der Geschichte angekommen sind, dass die heutigen Nachrichten ähnlich dramatisch klingen und eher ein düsteres Bild der Zukunft malen? Ja, bedeutende Wissenschaftler warnen uns sogar, dass wir so, wie wir jetzt leben, eigentlich gar nicht dauerhaft weiterleben können und dürfen, wenn wir noch eine Zukunftschance haben wollen. Viele Menschen, so beobachte ich das, haben Angst. Und stellen genau diese Grundfragen des Lebens, die Ernst Bloch in dem Vorwort zu seinem Buch vor rund 80 Jahren angesprochen hat. Ja, Lukas schreibt ja auch von der Angst der Menschen. Auf der Erde wird sein Angst der Nationen und in Ratlosigkeit des Brausens des Meeres, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Der Boden wankt. Sie wissen nicht, warum und von was. So hat es Hans Bloch erkannt. Ja, ich finde es merkwürdig. Die Menschen in Deutschland, stellen sie nicht auch die Fragen nach dem Woher und Wohin? Die Grundfragen des Lebens, wo suchen die Menschen hier in unserem Land Halt? Werden die Fragen vielleicht betäubt? Oder suchen die Menschen Halt in den mannigfaltigen Angeboten, die unsere Gesellschaft nun mal anbietet? Die großen Kirchen in unserem Land verlieren massiv an Mitgliedern. Der Theologe Wolfram Kinzig aus Bonn schreibt in einem kürzlich erschienenen Beitrag in der Zeitschrift der Bundeszentrale für politische Bildung Folgendes: Bislang ist nicht erkennbar, dass die Freikirchen erheblich davon profitieren könnten. Im Gegenteil, auch hier stagnieren die Zahlen oder sind sogar rückläufig. Diese in Deutschland, und dann hören wir gut zu, diese in Deutschland einmalige Entwicklung stellt die Christenheit hierzulande vor erhebliche Herausforderungen, auf die sie noch keine tragfähigen Antworten gefunden hat. Haben wir Christen, und dabei ziehe ich einfach alle ein, alle Christen, mich eingeschlossen, egal welche Konfession sie angehören mögen, haben wir keine Antwort, kein Angebot mehr für die nach Sinn und Halt suchenden Menschen? Vielleicht haben wir auch deshalb keine Antwort, weil bei uns selber die Hoffnung auf Gott und seinen Gesalbten, wie es im zweiten Psalm heißt, verloren gegangen ist oder zumindest nur noch eine verschüttete Botschaft ist. Und an dieser Stelle setzt der Text von Paulus ein. Paulus schreibt: Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Tröstung der Schriften, und jetzt kommt das Wort, die Hoffnung haben. Ich muss zugeben, unser heutiger Text aus dem Römerbrief ist schon etwas länger als üblich. Und außerdem, wer wüsste es nicht, dass Paulus ein wahrer Meister der Schachtelsätze und der Gedankensprünge ist. Ich kann deshalb nicht alle Themen, die in diesem Abschnitt aufkommen, ansprechen. Dennoch fällt etwas auf. Nämlich ein Begriff in diesem Abschnitt kommt nämlich 5-mal vor. Und das ist das Wort Hoffnung. 5-mal Hoffnung. Offensichtlich hat dieser Begriff für Paulus einen hohen Stellenwert. Hoffnung. Da ist von Schriften die Hoffnung beinhalten. Da ist von dem, ja sogar von dem Gott der Hoffnung und des Friedens die Rede. Und vom Heiligen Geist, der überreich Hoffnung spenden will. Wenn ich das alles betrachte, dann läuft doch die Hoffnung, von der Paulus spricht, nicht ins Vage. Und sie ist nicht nur eine Utopie, wie wir das bei dem Philosophen Ernst Bloch gehört haben. Hinter dieser Hoffnung steht Gottes Wort und damit Gott selber, das er ausgesprochen hat. Hier ist mehr als eine vage Hoffnung, hier ist Gewissheit. Hoffnung wird zur Gewissheit. Gott ist der Garant, er ist die Bestätigung, er ist das Siegel der Hoffnung. Und diese Hoffnung, sie hat ein Ziel. Denn Gott hat ein Ziel mit dieser Welt, mit den Menschen, mit jedem von uns, ganz persönlich. Und er lässt uns nicht über sein Ziel im Ungewissen. Denn was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. So sagt es Paulus. Damit ist sicherlich kein schulmeisterliches Belehren wollen gemeint, sondern die Schriften sind als Wegweisung gedacht und als Vorausschau. Sie sind also nicht nur eine bloße Analyse des jetzigen Zustands, denn von Analysen, da brauchen wir bloß die Zeitung aufzuschlagen, da haben wir jede Menge, sondern diese Hoffnung ist zielgerichtet. Gott lässt uns nicht in Unkenntnis über die aktuelle Lage und den zukünftigen Zustand dieser Welt, das, was werden soll. Die Schriften, auf die Paulus verweist, sind die Basis, damit wir durch sie, wie er sagt, das Ausharren und durch sie die Tröstung, die Hoffnung haben. Der Boden wankt. Das war damals so, in der Zeit, als die beiden Schriften oder Abschnitte, die wir gerade gehört haben, verfasst wurden. Und heute ist es sogar so, dass der Boden, wie wir so schön sagen, global wankt. Auf der Erde wird Angst der Nationen in Ratlosigkeit, des Brausens des Meeres, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Gut, Lukas, gut, Paulus, das haben wir verstanden. Wir haben die Schriften Gottes untrügliches, feststehendes, über die Zeiten hinweg gültiges Wort. Damals wie heute gültig eben, bei dem Wort Gottes eben kein Verfallsdatum gibt, wie bei so vielen Dingen in dieser Welt. Doch Paulus geht noch weiter. Er bleibt eben nicht bei der Feststellung dieser Schriften, die wir haben, stehen, sondern er geht noch einen ganz wichtigen Schritt weiter. Es gibt nämlich noch eine weitere Quelle des Trostes und der Hoffnung für uns. Paulus gibt uns deshalb noch einige, ja, das sind ganz praktische Ermahnungen, mit auf den Weg, und die lauten zusammengefasst: So seid gleichgesinnt und nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Nun, mit Aufnehmen ist hier sicherlich nicht in erster Linie ein räumliches Aufnehmen gemeint, so im Sinne von einem Dach über den Kopf haben. Das ist natürlich auch wichtig, ist klar. Aber ich denke mal, die Betonung liegt wohl mehr auf die Begriffe, auf den Begriffen auf Einigkeit und gleichgesinnt sein. Warum ist das so wichtig in unserem Zusammenhang? Warum ist das so wichtig für unsere Situation? Ich möchte hier mit dem Kirchenvater Origenes sprechen. Der ist 254 gestorben. Gut, das ist das Einzige. Sein Geburtsdatum kennt man nicht, aber sein Sterbedatum, nun, das ist bekannt. Und er hat Folgendes geschrieben, er hat richtig gestöhnt und er war entsetzt. Und er schrieb, dass so viele unter denen, die an Christus zu glauben bekennen, nicht nur in nebensächlichen und geringfügigsten Dingen uneinig sind, sondern auch in den bedeutenden und gewichtigsten Hauptpunkten. Hartes Wort, finde ich. Und das ist, was hat das mit Hoffnung zu tun? Viel. Wenn wir Christen endlich mal in der Gemeinschaft, im Kleinen wie im Großen, uns doch darauf besinnen würden, eben gleichgesinnt zu sein und uns gegenseitig Trost, Ermunterung, Zuversicht und Hoffnung zusprechen. Das hätte Wirkung nicht nur unter uns Christen, sondern auch für die Menschen, die eben keine Hoffnung haben. Stattdessen gab es in der Kirchengeschichte Kampf, manchmal sogar bis aufs Blut, Zerrissenheit, Zertrennung, das alles ist in den vergangenen Jahrhunderten so gewesen und geschehen. Davon haben wir endlich genug. Der Kirchenkritiker Joachim Karl schreibt in seinem Buch »Das Elend des Christentums«, das 1973 erschienen, ist einen Satz, der mich sehr, sehr ernüchtert hat. Der Binnenfeind ist bei vielen christlichen Theologen offensichtlich der größte Feind. Die Theologen zerfleischen sich gegenseitig. Ja, auf der einen Seite werden die Kirchen in Deutschland immer leerer und auf der anderen Seite verbleiben wir Christen in der Uneinigkeit. Wie wollen wir denn den Herausforderungen begegnen? Wie wollen wir nach Sinn suchenden Menschen Antworten geben, wenn bei uns die Uneinigkeit herrscht und bei uns kaum noch etwas von dieser Hoffnung, die wir haben können, diesem Angebot Gottes, kaum was zu spüren ist? Wenn wir nicht endlich das praktizieren und mit Leben erfüllen, was im Glaubensbekenntnis steht, das ja in vielen Kirchen unterschiedlicher Denomination gesprochen wird, dieses apostolische Glaubensbekenntnis, in dem steht, dass dort die Gemeinschaft der Heiligen, ja, gebetet oder gesprochen wird, die Gemeinschaft der Heiligen, wenn wir nicht endlich damit anfangen, dann brauchen wir uns nicht über mangelnde Ausstrahlung und Glaubenskraft zu wundern. Paulus weist im ersten Korintherbrief im 11. Kapitel noch einmal auf eine verbindende Gemeinschaft unter uns Christen hin. Es geht dort um das Abendmahl. Denn Abendmahl ist auch eine Gemeinschaft stiftende Zeremonie oder wie soll man das sagen, ja. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, und jetzt kommt das, was in dieser Gemeinschaft uns Paulus mitgeben will. Dann verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Dann verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Bis er kommt. Also Advent. Ich weiß nicht, wann das sein wird, bis er kommt. Ich weiß nicht, wann die Zeit reif oder erfüllt ist, ob ich das erleben werde. Ich kann es nicht sagen. Aber ich weiß, dass Gott seine Verheißungen bisher wahrgemacht hat. Und wenn das so ist, dann wird er auch diese Verheißung wahrmachen. Das ist meine und das kann unsere Hoffnung und Zuversicht sein. Lukas schreibt sein Evangelium in einer schrecklichen Zeit der Katastrophen, des Untergangs des Heiligen Tempels und der darauf folgenden Zerstreuung der Juden. Und wer weiß schon genau, vielleicht stehen wir auch am Rand von globalen Katastrophen. Wer weiß das? Wer kann mit Sicherheit sagen, was tatsächlich geschehen wird? Und in solche Situation hinein schreibt Lukas, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Lukas schreibt nicht, und hören wir doch mal genau hin, er schreibt nicht, schaut nach unten, was bedeuten würde, resigniert. Das schreibt er nicht, sondern er schreibt, schaut nach oben. Das ist Hoffnung. Das ist Hoffnung. Schaut nach oben, erhebt eure Häupter. Und dann sagt Paulus in einem anderen Abschnitt, dass unsere Hoffnung auch über den Tod sogar hinausgehen kann. Er schreibt das so in seinen Worten: Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten Menschen. Unsere Hoffnung geht über den Tod, meinen persönlichen Tod sogar, hinaus. Wir haben von schrecklichen Dingen gehört. Es wäre meiner Meinung nach nicht richtig, dies alles verschweigen zu wollen. Aber wir dürfen wissen, dass dies nicht das Letzte ist, sondern gewissermaßen das Vorletzte. Denn Gott wird abwaschen alle Tränen und alles Leid beseitigen. Es gibt einen neuen Anfang, weil Gott zu uns unterwegs ist und wir auf ihn unsere Hoffnung richten können. Lobt den Herrn, alle Nationen. und alle Völker sollen ihn preisen. Es wird sein die Wurzel Isais, und der aufsteht über die Nationen zu herrschen. Auf den werden die Nationen hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.